Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben ja gerade zu einer, wie man immer sagt, unchristlichen Stunde, die Aufnahme. Es ist Mittwoch, also die Folge heute, die kommt wirklich druckfrisch um 7 Uhr morgens. Wir haben es gestern zeitlich nicht mehr geschafft und heute Morgen wissen wir natürlich auch schon ein bisschen mehr zur Präsidentschaftswahl. Also es sieht sehr rot aus und diejenigen, die sich mit den Farben auskennen, wissen, dass das bedeutet, die Republikaner bzw. Donald Trump wird ziemlich wahrscheinlich gewinnen. Man hat gerade noch gehört, dass Kamala Harris so ziemlich alle Wahlpartys abgesagt hat, beziehungsweise die ersten Leute schon nach Hause geschickt werden. Also es scheint ziemlich sicher, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird, so wie es eigentlich vorhersehbar war. Deswegen, jetzt gucken wir mal, ob er den Ukraine-Krieg tatsächlich in einem Tag dann beenden
Ja.
kann. Ich bin gespannt, ja. Also bei egal, was man von ihm hält, aber ja, sind natürlich wieder einige spektakuläre Aussagen dabei gewesen. Ich denke mal, uns als Börsianer, uns wird es tatsächlich wahrscheinlich eher positiv treffen, weil er ja ebenso als vor allem Dealmaker bekannt ist und eben auch die Wirtschaft da weiter stimulieren soll. Also gerade die Leute, die in den USA sehr breit vertreten sind mit ihren Anlagen, was wahrscheinlich die meisten von uns sind. Also da reicht ja schon ein simpler MSCI World, dass du mit knapp 70% in den USA investiert bist. Deswegen, es wird sich zeigen, die Welt ist auch damals weiter, also hat sich auch damals weiter gedreht. Also ich weiß noch beim ersten Mal, das ist damals für mich echt ein Schock gewesen. Ich habe gedacht, okay, jetzt geht die Welt irgendwie unter. Aber man hat dann schnell gemerkt, ja, es ist dann doch alles nicht so schlimm, ja. Aber man merkt auch schon an den ersten Reaktionen, oder Michael, würde ich da vielleicht gleich noch was dazu sagen am DAX. Also ja, die deutsche Wirtschaft scheint es nicht ganz so positiv aufzunehmen,
Ja.
beziehungsweise die Börsenkurse. Wie sieht's aktuell aus?
Also es gibt ja hier diese CNN-App, die Magic Wall. Aktuell sieht es so aus. Trump hat 246 Stimmen und Kamala Harris 147. Man braucht ja 270. Und er hat jetzt unter anderem ja auch Pennsylvania gewonnen. Dort gab es dann 19 Wahlleute. Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten liegen jetzt bei 80 bis 90%, dass es Trump macht. Und er führt ja auch, also die Demokraten, die Republikaner führen ja auch im Senat und im Repräsentantenhaus, wie du gesagt hast. Also es sieht alles sehr stark danach aus. Die Wahlparty bei Kamala Harris, da verlassen schon viele Leute das Ganze. Du hast gesagt, sie hat wohl auch ihre Termine abgesagt. Also es sieht alles sehr stark danach aus, dass ja, dass das der Donald Trump macht. Ganz unten, diesmal kommt es ja wirklich nicht unerwartet. Ich weiß noch ganz genau, als er das erste Mal Präsident wurde, da waren die Wahrscheinlichkeiten ja so gering. Da habe ich dann morgens aufs Handy geschaut und da waren die Futures, ich glaube, 8, 9% im Minus in den USA. Da dachte ich, ach du Mist, was ein Blutbad gibt das denn? Ne? Welt ist wirklich am Ende, weil man damals ja, damals habe ich halt auch nur normale Nachrichten immer mir angeschaut und da hieß es halt wirklich, wenn Trump kommt, dann ist alles vorbei. Ne? Weil völlig unberechenbar, Atomkrieg, was es da alles hieß, ne? Wenn der hier den Kopf auf den Knopf drücken kann. Ja, ist es ja alles eigentlich anders gekommen und die Welt hat sich weitergetreten, auch in den USA. Die Börsen sind nach oben gegangen und ja, es gab auch keine Diktatur und so weiter. Und es wird auch diesmal nicht passieren. Deswegen, man muss immer entspannt bleiben, ja. Auch wenn jetzt viele den vielleicht nicht mögen. Also, was er da so erzählt und so, ist halt teilweise wirklich bekloppt, muss man halt auch einfach sagen. Aber also ich muss sagen, ich bin von keinem ein Fan gewesen. Ja, Kamala Harris hat auch Dinger gebracht. Gerade eben noch ganz frisch hat sie wieder so getan, als ob sie mit jemandem telefoniert und dann da irgendwie ganz happy ist. Und dann sieht man das Handy, danach hatte sie die Kamera-App einfach offen. Das erinnert mich an diese eine, wie hieß das? Das war irgendein Kinofilm auch, wo der Jim Carrey in der Videothek steht und nicht möchte, dass er angesprochen wird, tut so, als ob er telefoniert und irgendwann klingelt aber sein Handy. Das war so geil. Also, naja. Also insgesamt sieht es jetzt so aus, du hast es gesagt, so initial gefällt das den US-Börsen, die Nasdaq ist 1,2% im Plus, der S&P auch ungefähr. China gefällt das natürlich nicht, ja, denn er möchte ja die Zölle weiter anheben und so und hat ja auch immer gegen die gegen China gewettert und auch vor allen Dingen gegen die EU, dass die überhaupt nicht besser sind. Also Hongkong minus 2% grad, es geht eigentlich, ja, also der riesige Ausverkauf. ist nicht da. Das hatten wir auch schon mal besprochen, dass ich insgesamt nicht damit rechne, dass hier irgendwas ganz, ganz Großes passiert. Und so sieht's auch aus. Der DAX ist jetzt 0,8% im Minus, bröckelt ganz ordentlich ab, war vorhin noch im Plus. Ich denke mal, der Autosektor wird heute unter Druck geraten. Alles, was so ein bisschen exportorientiert ist, weil Trump ja die Zölle erhöhen möchte, muss man aber auch immer erstmal schauen. Ja. Er ist ja, du hast gesagt, er ist ein Dealmaker. Vielleicht will er dann auch bessere Bedingungen für die US-Unternehmen in Europa und so weiter. Also da muss man erstmal schauen. Was aber auffällt, vorbörslich, zum Beispiel Tesla ist 10% im Plus. Ja. Also das freut mich natürlich jetzt gerade, da habe ich eine Position. Aber auch ansonsten ist querbeet, Tech im Plus, insgesamt hier so Kryptos sind extrem stark im Plus. Er ist ja hier der Bitcoin-Präsident. Und was halt im Minus ist, sind hier diese ganzen grünen Aktien. First Solar ist minus 8, minus 9%. Also da sieht's eher nach einem Rücksetzer aus. Genau. Und ansonsten, ja, ich denke mal, der Markt wird sich jetzt einpendeln. Ich bin mir gar nicht so sicher, was denkst du, halten die US-Börsen diese riesigen Gewinne, also Tesla plus 10%, muss ich sagen, finde ich echt übertrieben, aber ich meine, wir sprechen ja gleich über Palantir, die Aktie war gestern 25% im Plus oder 23%, ja, was heißt schon übertrieben in den USA, ja, also es gibt immer krasse Bewegungen, deswegen, also, aber jetzt aktuell, ich kann nachher nochmal reinschauen, sieht sehr, sehr wahrscheinlich danach aus, dass Trump führt, ja. Man braucht ja 270 Sitze, jetzt hat er 246, also, und er führt in allen Swing States. Er hat Pennsylvania gewonnen, das war ja auch so ein ganz wichtiger Swing State, und auch in den anderen führt er wohl, ne, also deswegen. Schauen wir mal, aber locker bleiben, wir werden es berichten und die Welt dreht sich weiter, deswegen, da muss sich keiner Sorgen machen.
Ja, also wir haben heute jede Menge Zahlen wieder mit dabei von dieser Woche. Es gibt aber noch gleich zwei Unternehmen, die gleich diese Woche wieder zwecks Bilanzmanipulation aufgefallen sind. Das nehmen wir noch kurz mit rein, beziehungsweise die das Thema hatten in Form von Supermicro und Archer Daniels Midland. Aber wir haben dann eben von Palantir, von Hims & Hers die Zahlen mit dabei. Dann hat Nintendo seine Zahlen veröffentlicht, Realty Income, die DHL Group. Und wenn wir am Ende noch Zeit haben, gucken wir noch kurz auf Ferrari. Aber da müssen wir erstmal schauen. Denkt doch dran, Daumen nach oben nicht vergessen. Und folgt uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Genau das. Und schreibt uns natürlich auch eure Meinung, weil was haltet ihr jetzt davon, dass Donald Trump neuer Präsident ist? Also jetzt mal abgesehen von der Börse, da scheint es wahrscheinlich eher positiv zu sein. Also
da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Ne? Ich glaube, initial ist es positiv, was vielleicht noch wichtig ist. Er hat ja gesagt, er will die Steuern extrem stark senken, gleichzeitig die Zölle erhöhen. Das könnte natürlich irgendwann für Druck sorgen, denn damit kann man auch wieder so ein bisschen Inflation anheizen, wenn alles, was importiert wird, teurer wird. Und was so ein großes Problem werden könnte, auch für die Börsen, sind ja die Anleiherenditen. Ich gucke gerade nochmal ganz frisch rein. Die waren heute Morgen nämlich wieder ziemlich heftig explodiert. 4,43%. Also das ist jetzt ein neues Verlaufshoch. Wieder 3% höher. Boah, aber auch unter Kamala Harris wären ja die Schulden wahrscheinlich weiter stark gestiegen. Elon Musk hat ja behauptet, er will da richtig aufräumen und da dafür dann sorgen, dass der Staat effizienter wird. Vielleicht stimmt's, vielleicht nicht. Bin mal gespannt, ja. Aber das bleibt das. Ich glaube, dass dieses Thema wird uns halt echt erhalten bleiben mit diesen Anleiherenditen.
Ja, genau, dann würde ich sagen, genau, wir gucken mal ganz kurz, die meisten von euch also sehr stark mitverfolgt haben, werden die meisten Supermicro-Computer. Da heißt es jetzt mal vorläufig, dass nichts gefunden werden konnte, aber ich muss trotzdem sagen, es ist höchste Vorsicht geboten. Also das hat schon seine Gründe, warum da Ernst & Young wahrscheinlich sein Mandat niedergelegt hat als Wirtschaftsprüfer. Das machen die ja nicht einfach so. Ich wäre da extrem vorsichtig, weil es da jetzt erste positive Reaktionen gegeben hat. Ich persönlich habe schon oft gesagt, also es gibt viele Sachen, über die ich hinwegsehen kann, schwache Quartale oder auch mal ein schwaches Jahr, aber sobald es um eine Bilanzmanipulation geht, bin ich persönlich in der Regel raus aus der Geschichte. Und zusätzlich, einige werden es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass ja gegen Archer Daniels Midland auch Ermittlungen laufen, die sie aber tatsächlich selber ins Rollen gebracht haben. Da war es nämlich so, dass ein Einzelner also dass es da eben Probleme gegeben hat und der wahrscheinlich so in seinem Sektor oder in seinem Bereich da die Bilanz ein bisschen frisiert hat. Nun ist es wohl aber so, dass mitten im Earnings Call, dass der dann ausgesetzt wurde, weil es wohl klar war, dass es jetzt noch mehr Ungereimtheiten dann irgendwie gibt, beziehungsweise sie noch mehr aufarbeiten müssen. Deswegen, ja, es ist eine schwierige Situation, aber es zeigt halt auch wieder, sobald mal irgendwie das Thema Bilanzmanipulation aufkommt, es ist ein schwieriges. Weil ich habe damals tatsächlich auch sie mal in einem Video kurz über die Situation, also ich habe da mal drüber gesprochen und es hat da so ausgesehen, als wäre es eben tatsächlich nur dieser eine Mitarbeiter gewesen, aber es ist dann halt schwierig auch nachzuvollziehen, wie umfangreich das Ganze dann eben ist und sie mussten jetzt nochmal Prognosen senken und ja, nach wie vor eine schwierige Situation meiner Meinung nach bei beiden Unternehmen. Ja, ich habe
noch ein paar Infos, also Super Microcomputer, jetzt, da wurde es irgendwie gesagt, ja, es gibt weiter, es wurde nicht so genau gefunden, aber sie haben halt auch gesagt, sie wissen nicht, wann sie jetzt diesen Jahresabschluss liefern können. Und das hat der Börse unter anderem gar nicht gut gefallen. Ich gucke gerade nochmal rein. Die Aktie hatte kurz positiv reagiert, war dann aber nachbörslich 16% im Minus. Also für mich gibt es da so viele Red Flags und was ja mittlerweile jetzt auch mehr und mehr, glaube ich, auffällt oder reinschlagen kann, ist, dass ja auch die Kunden so ein bisschen das Vertrauen verlieren. Auch Nvidia hat ja jetzt schon Chips, glaube ich, umgeleitet an andere. Die waren ja der drittgrößte Kunde oder sind es immer noch. Aber jetzt gab es ja von Supermicro nochmal so ein paar Aussagen zum ersten Quartal 2025, so vorläufige Informationen. Der Umsatzausblick wurde gesenkt von 6 bis 7 Milliarden auf 5,9 bis 6 Milliarden. Und sie behaupten, dass Kunden jetzt auf die Blackwell warten und so weiter. Und deswegen wurde der Umsatzausblick gesenkt. Also das ist auch schon mal sehr negativ. Beim Ergebnis pro Aktie sieht man jetzt 68 bis 70 Cent. Vorher hat man gesagt 60 bis 77 Cent, also irgendwie so ein bisschen eingegrenzt. Was aber extrem schlecht noch ist, der Ausblick aufs nächste Quartal, 5,5 bis 6,1 Milliarden. Dort hatte der Markt 6,8 Milliarden erwartet. Also diese Erwartungen vom Markt, die werden jetzt schon massiv unterboten. Und ja, jetzt hast du diese rechtliche Unsicherheit. Ich glaube, wenn ich Kunde wäre, würde ich jetzt auch eher bei Dell oder so bestellen, als bei Super Microcomputer. Und wer weiß, ne? Also ich glaube jetzt, die Banken, die werden jetzt so langsam ein bisschen zittrig und so. Sie selbst haben im Call wieder gesagt, sie wissen nicht, wann sie hier irgendwas liefern können. Es gab keine konkrete Aussagen und das ist für mich weiter Finger weg, ne? Von dieser, klar kann jemand bouncen und so, aber ich habe schon vieles erlebt, ja, und wie gesagt, wo Rauch ist, aufs Feuer, und hier ist auf jeden Fall einiges im Argen. Wenn der Wirtschaftsprüfer geht, also ja, minus 15% wieder nachbörslich, also Katastrophe das Teil, ne? Also war eine schöne Story, aber ja, die haben ja auch letztes Mal schon dann beim Ergebnis krass enttäuscht. Und jetzt werden ja noch die Umsatzerwartungen gesenkt und so, zwar recht deutlich. Also, ja. Für mich ist das Ding erstmal platt. Ne? Klar, kann vielleicht irgendwann wieder, wenn sich das regelt, interessant werden. Aber jetzt aktuell, ne, Finger weg. Kein Cent würde ich dort reinpacken.
Aber da sieht man auch wieder, dass es schon Alarmzeichen gegeben hat, weil die Aktie ja trotz am Anfang, als die sich verdoppelt, verdreifacht hat, immer noch unfassbar günstig von den Bewertungskennzahlen her war. Also das zeigt mir auch wieder, dass es da wahrscheinlich auch im Hintergrund wieder Leute gegeben hat, die da einfach deutlich mehr gewusst haben. Also ja. Leute, die auch Kurse bewegen, weil die Aktie, die, also selbst nach, ich weiß noch, letztes Jahr nach der, oder war es Anfang dieses Jahr, also nach dem ersten Verdoppler, die war ja da immer noch absurd günstig für ein Unternehmen, das so stark am Wachsen ist und Nvidia-Partnerschaft und so. Also gerade in dem Zusammenhang ein Unternehmen dazu haben, das so günstig von den Bewertungskennzahlen her ist, das hat einfach wieder so ein bisschen gezeigt, ja, dass man da schon im Vorfeld irgendwie wieder mehr wusste dann.
Und,
ja.
Und man sieht, dass da die Shortseller halt wirklich wieder gute Arbeit geleistet haben. Es gab ja schon mehrmals diese Anschuldigung mit Bilanzen und so weiter. Und da haben sie halt wieder richtig gelegen, ne? Von wegen immer, nee, die wollen ja nur manipulieren und so. Nee, in dem Fall haben sie eben wieder Ungereimtheiten aufgedeckt, was eben auch sehr wichtig ist an der Börse, weil wenn es solche Shortseller nicht geben würde, dann wird es wahrscheinlich viel mehr von solchen Unternehmen geben, die da krass manipulieren würden, und dann wird es wahrscheinlich irgendwann das böse Erwachen geben. Deswegen ist es auch gut, dass es dort solche Marktakteure gibt, die da immer genau hinschauen und gucken, da irgendwelche Klüngeleien da passieren, dass da irgendwie der Schwager wieder an einem verbundenen Unternehmen beteiligt ist, dem dann Aufträge zugeschustert werden und solche Sachen wieder alle passiert sind. Aber gut, anderes Thema, wir wollten nur kurz drüber
reden. Bringen wir mal zu den Zahlen, genau, weil wir haben einiges zu besprechen, ja. Wir beginnen mal mit Nintendo. Ich war ja tatsächlich mal vor einiger Zeit selbst in Nintendo investiert, bin dann aber ja vor allem so auch ein bisschen aufgrund des zu konservativen Managements ausgestiegen aktuell. Ja, es bewahrheitet sich jetzt leider wieder der Film, der ist ja ein mega Erfolg gewesen. Es kam dann aber so als, ich hatte halt damals auch gehofft, vor allem, dass sie so jetzt wirklich umfangreich den Einstieg ins Filmgeschäft machen, weil der Mario-Film ja einer der erfolgreichsten seines Jahres war. Und jetzt sieht's eben so aus, die Ergebnisse, also wirklich haarsträubend gewesen. Die Net Sales, die sind um über ein Drittel eingebrochen, -34% und das Net Profit sogar um 60%. Ja, also das hat wirklich übel ausgesehen. Und das liegt einfach daran, dass jetzt die alternde Switch-Konsole also immer weniger Nachfrage hat, jetzt auch deutlich weniger, als es das Unternehmen selbst für möglich gehalten hat. Also man musste jetzt seine Prognose kürzen und das ist die so für, also bis das nächste halbe Jahr. Und dementsprechend hat dann auch der Kurs reagiert, also hat das Ganze nicht positiv aufgenommen, ist ja doch einige Prozent nochmal nach unten gegangen und das, obwohl die Aktie eh schon nicht gut gelaufen ist in den letzten, also man muss ja schon fast sagen, in den letzten Jahren. Sie hat sich zum Beispiel im Bärenmarkt 2022 ganz gut gehalten tatsächlich, aber danach, als es dann die große Party gab, hat man dann eben halt auch quasi wieder überhaupt nicht mitgemacht, ja. Also es zeigt halt wieder mal so ein bisschen die Probleme, die viele japanische Unternehmen haben. Die sind zwar gut geführt und die meisten tatsächlich auch zum Beispiel schuldenfrei, das ist das Positive, aber die meisten oder sehr viele von ihnen, die agieren einfach zu zurückhaltend und gerade Nintendo. Man kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen. Nintendo hat schon einige große Flops auch in den letzten Jahrzehnten mit dabei gehabt. Also sowohl im Filmgeschäft. Ich weiß nicht, ob du schon mal kennst, ob du den ganz alten Mario-Film kennst, der mit echten Personen, der ist auch bei IMDb und so zu einem der schlechtesten Filme aller Zeiten gekürt worden. Also die, und auch konsolentechnisch war es ja eigentlich immer so, dass eine Generation ein mega Erfolg war, wie eben die Wii zum Beispiel, und die nächste Generation in der Regel ist dann wieder ein gigantischer Flop dann gewesen. Ja, also es ist schwierig und nachvollziehbar, dass man da teilweise ein bisschen vorsichtig agiert, aber es sieht jetzt einfach so aus, als hätte man zu lange auf die Switch gesetzt, die ja auch wieder ein mega Erfolg dann war, und jetzt bleiben dann eben die Ergebnisse aus. Also Gaming ist natürlich gerade in dem Sektor unheimlich zyklisch, aber mittlerweile ist es halt auch so, dass das ganze Gaming immer mehr in Richtung Handy dann switcht. Ich weiß noch, so vor 2-3 Jahren ist es schon statistisch gesehen so gewesen, $5, die im Gaming verdient werden, von denen sind 3 auf dem Handy oder mobil daneben. Ja. Ich meine, Gameboy und so gibt es ja alles quasi nicht mehr, seit es jetzt eben Smartphones gibt. Und ja, da scheint Nintendo halt ja zumindest nicht alle Potenziale ausgeschöpft zu haben. Sie sind ja dann auch immer wieder mal zum Beispiel mit Mario Kart oder so wichtigen Franchises, haben sie ja dann mal den Sprung aufs Handy dann gewagt, teilweise auch wirklich sehr erfolgreich, aber jetzt aktuell ist halt eben die Lage so, man weiß jetzt irgendwie nicht, es ist schon seit Ewigkeiten mal von einer neuen Switch-Konsole die Rede, aber so wirklich viel davon gehört hat man eben noch nicht, ja. Und es ist eigentlich schade, weil sie viele so starke Franchises in ihrem eigenen Universum haben, die sich sowohl für neue Spiele als eben auch für Filme, für Serien und so eignen würden. Da gehört ja auch Pokémon beispielsweise mit dazu, alleine schon aus dem Mario-Universum, was du da alles machen könntest, Zelda und, ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen schade meiner Meinung nach, weil Nintendo für mich ja eigentlich, ja, so werden halt immer so Kindheitserinnerungen so ein bisschen wach, sage ich jetzt mal, ja. Aber ja. Ergebnisse enttäuschend. Ja. Okay. Genau. Du hast nichts zu Nintendo zu sagen?
Hab nichts zu Nintendo zu sagen. Okay. Nur, dass der Gaming-Sektor insgesamt so am Schwächeln ist, hat man ja, glaube ich, letztens wieder bei den Grafikkarten und so weiter gesehen. Also ich glaube, bei Nvidia war das, da gibt's überall Einbrüche, ja, ist sehr zyklisch und keine Ahnung. Also ich habe in Nintendo ehrlich gesagt nicht im Blick, muss ich sagen. Deswegen. Ich war mal Activision Blizzard Aktionär und die wurden übernommen, seitdem ja bin ich raus. Ich habe noch Take-Two, habe ich noch im Depot, ne? Aber so richtig gut läuft die ja auch nicht. Da warten wir noch auf GTA 6. Mal schauen, wann das kommt.
Ja. Ja, okay. Dann springen wir mal nach. Dann springen wir mal nach Deutschland zur DHL Group. Da hatte ich gestern den Chef der Investor Relations bei mir zu Gast auf dem Kanal. Deswegen da habe ich doch ein paar Insights dann bekommen. Die Zahlen an sich, die sind tatsächlich wieder nicht so positiv aufgenommen worden. Der Konzernumsatz, der ist zwar um 6,2% gewachsen im letzten Quartal. Die Gewinne, da sah es allerdings nicht ganz so gut aus. Die sind um 7% rückläufig gewesen. Das Unternehmen hat selber auch gesagt, ja, sie hatten vor allem auch so im Frachtgeschäft einige Probleme, bei denen sie ja Kapazitäten aufgebaut haben, die sie dann, also vor allem so im asiatischen Raum, die dann eben nicht voll ausgeschöpft werden konnten. Also China war da ein wichtiges Thema. Da man hat es nämlich auch gemerkt, also man hatte 14% plus in diesem Bereich, was die Umsätze angeht, aber ein Minus von 10%, was das EBIT dann angeht. Und es ist mittlerweile ihre zweitwichtigste Sparte. Express, ihre wichtigste, ist weiterhin gut gelaufen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind so ungefähr um 3% gewachsen in dem Sektor. Und zusätzlich kamen jetzt eben aktuell auch die Probleme im Brief- und Paketgeschäft in Deutschland mit zu. Da hat ja der CEO selber gesagt, es könnte sein, dass da sogar Klagen kommen werden, weil eben der Spielraum für Erhöhung nicht groß genug ist, um das Ganze da so wirklich rentabel zu machen. Ich habe dann auch nachgefragt, wie es aussieht, weil es ja immer wieder mal ein Thema wäre, eine Abspaltung von dem Geschäft. Also nur das Briefgeschäft hat der Herr Ziegenbalg, heißt der Chef der Investor Relations, gesagt, das ist kein Thema, aber also natürlich, die können da ja natürlich jetzt nicht in einem Interview irgendwie was sagen, was jetzt sonst noch nicht bekannt ist, ja, aber ich meine, dass man schon so ein bisschen rausgehört hat. Also diskutieren oder auf dem Tisch ist es auf jeden Fall schon mal gewesen. Es wäre aber zusammen, weil er hat tatsächlich auch richtig gesagt, was bei mir auch schon auffällig ist, dass die Paketauslieferer tatsächlich auch die Briefe mittlerweile mit ausliefern in einigen Regionen. Das ist bei mir zum Beispiel auch der Fall. Also derjenige, der bei mir früher immer nur die Pakete gebracht hat, das ist seit Jahren schon derselbe, der hat jetzt immer öfter auch zum Beispiel die Briefe dann mit dabei. Ja, also er hat auch gesagt, durch dieses Zusammenspiel ist der ganze Sektor auch wieder deutlich spannender für sie geworden als Unternehmen. Aber wenn, dann würde da eine Abspaltung, also man könnte ja so grob sagen, so quasi vom Deutschlandgeschäft da mal eine Debatte sein. Aber jetzt aktuell war es jetzt eigentlich nicht so ein Thema. Sie möchten die Dividende weiter mindestens halten auf dem Niveau, haben sie gesagt. Also obwohl der Free Cashflow um ein Drittel zuletzt jetzt zurückgegangen ist, also wird die Dividende voraussichtlich auf dem aktuellen Niveau bleiben. Und die ist ja schon relativ hoch. Und die Ziele für 2030 sehen sie aktuell nicht als gefährdet an. Also diese Umsatzsteigerung von 50%. Und das Unternehmen ist auch vorsichtig optimistisch, dass das Q4 auch wieder gewinntechnische Steigerung bringen wird, weil sie haben ja jetzt auch gesagt, das ist auch die erste Umsatzsteigerung seit mehreren Quartalen gewesen. Und sie blicken jetzt so langsam optimistisch wieder auf die nächsten Zahlen dann hin. Dementsprechend die DHL Group, ja, bleibt für mich weiter eigentlich ein recht interessantes Unternehmen, vor allem eben auf dem aktuellen Niveau dann.
Ja, aber gut, wundert mich so ein bisschen die Aussage, ne? 2030 sehen Sie nicht gefährdet. Sie haben aber erst ja am 30. November die Ziele für 2026 sogar schon gesenkt, ja, also woher wollen Sie denn wissen, was in 6 Jahren ist, ey, ganz ehrlich? Jetzt haben Sie ja schon gemerkt, dass 2026 die Ziele nicht mehr erreichbar sind. Also ist irgendwie für mich so ein Schuss ins Blaue. Sie hatten ja am 30.10. schon die Prognosen recht deutlich angepasst. Für 2024 jetzt nur noch EBIT 5,8 Milliarden. Und vorher hatte man ja 6 bis 6,6 Milliarden gesehen. Und jetzt 2026 7 Milliarden. Vorher hatte man 7,5 bis 8,5 Milliarden erwartet. Also das sind ja schon brutale Senkungen gewesen. Aber ja, die Aktie, ich habe sie ja auch im Langfristdepot, dümpelt so dahin, ist wieder am Jahrestief. Aber jetzt diese Zahlen zuletzt haben jetzt auch nicht mehr für neuen Druck gesorgt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ja, also die hängen halt an der Weltwirtschaft einfach. Ja, ich weiß nicht, ob es unter Donald Trump jetzt gerade einfacher für die wird, wenn die Zölle überall erhöht werden. Zölle, Gegenzölle der EU, Zölle vielleicht von China, von den USA. Das sorgt natürlich dann wahrscheinlich alles eher für Druck im Welthandel. Das ist natürlich nicht so gut für die DHL, aber schauen wir mal, ja. Deswegen, also noch verdienen sie ja ganz gutes Geld. Und ich halte sie mal im Depot, aber nachkaufen werde ich jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht. Ne? Denn die Kurstreiber sehe ich jetzt aktuell auch nicht.
Ja, er hat halt eben auch gemeint, 2024 und 26 die Prognosenkürzungen, die hatte ich auch angesprochen, da hat er eben gemeint, ja, das sind jetzt halt kurzfristige zyklische Schwankungen aktuell und daher sind sie eben trotzdem weiter also optimistisch, dass sie 2030 diese Ziele erreichen werden. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wir reden ja hier auch aktuell nur vom Umsatzwachstum. Der Umsatz wächst ja aktuell weiter. Ich habe da natürlich auch immer gefragt, wie profitabel das Ganze sein soll, aber da haben sie ja gesagt auch, dass sie bewusst nicht eine genaue Zahl genannt haben, weil das auch schwierig ist, aber auch da soll es ordentliches Wachstum geben, aber wir werden es auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Also ich würde einfach sagen, wir gucken dann nochmal im Jahr 2030 genau darauf, ob sie die Ziele dann erreicht haben. Da bin ich
schon lange in Rente hier.
Ja, oder zumindest mal, dass deine Haare wechseln, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber
maximal grau und faltig dann noch.
Genau, ja. Wir werden es weiter verfolgen, genau. Ja, Grund zu feiern gab es bei Hims & Hers. Also die Zahlen, die haben ja wirklich, also nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick verdammt gut ausgesehen. Die Umsätze, die sind um 77% gewachsen. 401 Millionen Dollar Umsatz. Das war natürlich erstmal, ja, also wirklich wieder Wahnsinn. Also man denkt immer so, okay, das muss jetzt irgendwann mal mit den Wachstumsraten zurückgehen, aber eher im Gegenteil, es geht immer weiter nach oben bei denen. Es gibt aber auch Wermutstropfen, muss man dazu sagen, denn die Gross Margin, die ist diesmal um gleich 4 Prozentpunkte zurückgegangen und das ist wirklich ordentlich für ein Quartal, ja. Also im Vorjahr hatte man noch 83%, jetzt hatte man 79%, also das Gross Profit ist von 187 Millionen auf 317 Millionen gewachsen. Aber was auch sehr positiv war im Gegensatz zum Vorjahresquartal, man war operativ, also EBIT positiv diesmal. Also das Income from Operations im Vorjahr hat man noch 8,55 Millionen verloren. Diesmal 22,4 Millionen gewonnen und das zeigt eben auch nochmal den positiven Trend, dass Hims & Hers jetzt mittlerweile so auf der Schwelle ist zum profitablen Unternehmen, denn das ist nicht das erste Quartal in diesem Jahr gewesen, also auch auf 9-Monats-Sicht hingesehen sehen sie jetzt EBIT positiv und unter dem Strich ist ein Gewinn von fast 76 Millionen Dollar geblieben, nachdem man im Vorjahr einen Verlust noch von 7,4 Millionen hat. Also sie waren auch da schon fast in der Gewinnzone, das muss man da natürlich mit dazu sagen. Sie hatten aber auch hier noch steuerlich Einkünfte von knapp 52 Millionen, aber das soll die hervorragenden Ergebnisse auf jeden Fall nicht schmälern von dem Unternehmen. Man hat die Jahresprognose dann angehoben von dem Unternehmen. Also man hat auch eigentlich so ziemlich die Erwartungen übertroffen. Also Gewinn pro Aktie waren 32 Cent und die Konsensschätzung, die wurde damit um 10 Cent übertroffen. Also kann man wirklich sagen, unter dem Strich, es bleibt weiterhin ein wirklich sehr starkes Unternehmen. Ich finde es von außen aber natürlich nach wie vor trotzdem ein bisschen schwieriger einzuschätzen, weil man ja weiß, dass da jetzt vor allem so zuletzt immer wieder dieses Abnehmen-Medikament da so ein Thema war. Man sieht es aber halt auch an den Ergebnissen, muss man mit dazu sagen, aber man weiß halt nicht, wo sich das Ganze hinentwickeln wird. Aber auch an sich bleibt es für mich eine weiterhin wirklich spannende Story, wie man sagen muss. Was hältst du aktuell von der Aktie? Ich meine, du warst ja auch eigentlich immer recht positiv gestimmt. Ich denke jetzt mal, die Zahlen werden wahrscheinlich nicht so viel daran geändert haben, oder?
Nee, ich habe sie ja sogar jetzt auch nochmal wieder im Depot gestern dann gekauft. Die Aktie hatte gut reagiert, ist dann kurz ins Minus gerutscht. Die Aktie macht immer verrückte Sachen. Dann habe ich sie nochmal aufgesammelt. Und ja, jetzt habe ich sie wieder drinne. Und du hast schon vieles gesagt. Also sehr positiv, wieso die Bruttomargen gesunken sind. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen jetzt an diesen GLP-1-Lösungen, also an diesem Semaglutid, also Abnehmspritzen. Das verkaufen sie ja recht günstig und das ist zwar hoch profitabel, was sie auch selbst gesagt haben, aber eben jetzt nicht ganz so profitabel wie diese anderen Medikamente, die sie raushauen. Sie haben ja brutale Bruttomargen immer gehabt, aber was halt so spannend ist, dass sie ja weiter zum einen so stark wachsen, also es sind wirklich absurde Wachstumszahlen, dadurch dabei sogar profitabler werden und dass sie mittlerweile 2 Millionen Kunden haben, das ist ja auch schon gut, aber 1 Million von diesen Kunden haben eben so personalisierte Lösungen, ne? Also da sprechen die mit dem Arzt, wenn sie irgendwelche Schlafstörungen haben, dann gibt's halt perfekt auf die abgestimmt Medikamente gegen die Schlafstörungen oder eben auch abgestimmt dieses Semaglutid, diese Abnehmspritzen und das scheint weiterhin extrem gut zu laufen und der CEO hat ja auch gesagt, dass sie das weiter verkaufen wollen und dürfen, weil es eben diese personalisierten Compoundings sind und nicht irgendwie das, was jetzt Novo Nordisk und Eli Lilly verkauft. Bin mal gespannt, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, das ist eine Grauzone, was sie aber machen wollen. Nächstes Jahr wollen sie das erste generische GLP-1 auf den Markt bringen, das heißt Liraglutid. Da läuft nämlich der Patentschutz ab und dann können sie das anbieten. Das ist zwar nicht ganz so gut wie das, was jetzt Novo Nordisk und Eli Lilly verkaufen, aber wird natürlich trotzdem, denke ich, eine große Nachfrage haben, wenn es denn wirkt. Ja, also insgesamt sieht es weiter gut aus und was ich halt denke, dass Kunden, die solche personalisierten Sachen haben, die wechseln ja nicht von heute auf morgen, sondern die bleiben ja erstmal Kunde. Dadurch baust du dir so einen kleinen Burggraben, schaffst Abhängigkeiten der Kunden, weil ansonsten müsstest du ja woanders hingehen, ja wieder alles personalisieren und so. Also das ist natürlich schon sehr spannend. Ja, und wie gesagt, Zahlen waren weit Überschätzungen beim Umsatz. 382 Millionen wurden erwartet und es waren 401. Das Ergebnis hast du gesagt, da war halt diese Steuergutschrift mit drin, ne? Das ist ein Einmaleffekt. Aber auch ohne diesen wäre es weit besser als erwartet gewesen. Und der Ausblick wird angehoben auf 1,46 bis 1,465 Milliarden. Da lag der Konsens eben bei 1,4 Milliarden. Also ich muss sagen, das Modell funktioniert extrem gut. Die Umsätze steigen schneller als die Kosten, dadurch steigen auch die Gewinne weiter. Da war ja immer das Problem hier von wegen, die ballern so krass Marketing raus, dass man gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Aber es hat sich jetzt doch echt ganz gut gedreht. Ja. Und ich glaube, die Abnehmspritzen haben natürlich schon einen ordentlichen Einfluss, aber ich meine, sie hat noch gesagt, selbst ohne diese Abnehmspritzen sind sie über 40% gewachsen. Also die sind nicht komplett davon abhängig. Ne? Also die haben auch andere Sachen hier, Antidepressiva, Haarwachstum, ich glaube ganz viel so Skin, also bei den Frauen so Cremes und so weiter. Ist schon ein extrem spannendes Modell und da wollen sie eben auch noch viel weiteres in Zukunft machen. Also ich finde es auch brutal spannend, aber die Aktie ist auch brutal volatil, ja. Die macht verrückte Sachen, das muss man halt wissen einfach. Da sind ja auch immer viele Shortseller drin und dann meldet sich mal wieder hier Novo Nordisk, die klagen dagegen oder da meldet sich dann wieder Eli Lilly oder dann gibt's eben wieder hier Aussagen, dass sie nicht mehr auf der Mängelliste sind und so weiter. Also FDA-Aussagen, das ist halt, ja, man muss da auf jeden Fall ein dickes Fell haben, ja. Aber wer sich die Kursentwicklung anschaut, es geht in die richtige Richtung.
Ja, genau. Dann gehen wir zu Realty Income. Das sind ja eigentlich bei den REITs, da passiert das in der Regel nicht ganz so viel. Man muss jetzt aber sagen, die Aktie ist in den letzten Tagen tatsächlich nicht wirklich sehr gut gelaufen. Man hat auch die Prognosen so ein kleines bisschen verfehlt bei den Zahlen. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes. Man ist beim Umsatz weiter gut gewachsen. Sie hatten ja da im letzten Jahr diese Übernahme, die sich nach wie vor da, zumindest was das angeht, sehr positiv auswirkt. Aber unter dem Strich hat man tatsächlich mit mehr gerechnet, denn das Net Income per Share im Vorjahr war man bei 33 Cent, jetzt nur bei 30 Cent. Und die Konsensschätzung, die lag hier eigentlich bei 35 Cent. Also da hatte man sich deutlich mehr erhofft. Beim Umsatz ist man dafür besser gewesen als bei den Erwartungen. Und was mit Sicherheit auch nicht so zu einer positiven Entwicklung beigetragen hat, ist, dass die Funds from Operations per Share hier auch deutlich zurückgegangen sind. Im Vorjahr hatte man hier noch 1,04 $, jetzt war man nur noch bei 98 Cent. Dafür sind die Adjusted Funds from Operation, die eigentlich noch ein bisschen wichtiger sind, gewachsen. Da war man im Vorjahr bei 1,02 $, diesmal bei 1,05 $. Also es ist nachvollziehbar, nachvollziehbar, dass sich Reads da in der Regel nicht so ganz groß bewegen. Und ich würde es auch so ein bisschen unter dem Aspekt abstempeln, dass man sagen muss, dass Realty Income jetzt davor auch wieder so eine ganz gute Erholungsrallye dann einfach hinter sich hatte. Wir waren mal vor einigen Monaten, also so gegen Mitte des Jahres, so Ende Mai, Anfang Juni, war der Kurs mal bei 48 Euro. Da ist er jetzt dann bis auf fast 60 dann hochgegangen. Und jetzt gab es eben mal wieder so ein bisschen so eine Korrektur von der Spitze nach unten, weil eben natürlich durch die Zinssenkung, das hilft den Unternehmen extrem, weil ja gerade die REITs eben ja sehr fremdkapitalgetrieben dann eben sind und es den Unternehmen natürlich hilft, wenn die Zinsen weiter nach unten gehen. Aber es war auch klar, dass es ein schwieriges Jahr wird. Man hat nämlich gesagt, dass man quasi kein Wachstum haben wird. So ist es nun auch gekommen. Aber ich sage jetzt mal, an dem Case oder ähnliches hat sich jetzt da nach wie vor nichts verändert. Die Zahlen wahrscheinlich eher leicht enttäuschend gewesen, denn ich persönlich habe es lieber, ein Unternehmen übertrifft die Erwartungen beim Gewinn anstatt bei den Umsätzen und enttäuscht eben bei dem anderen dann. Deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass jetzt der Kurs dann nicht weiter nach oben gelaufen ist. Wie gesagt, Umsatzgewinn ist bei den Unternehmen immer ein bisschen schwieriger einzuordnen, denn bei den REITs habe ich ja schon oft gesagt, da geht die Rechnung eigentlich erst nach dem Gewinn so richtig los, dann wenn die ganzen Abschreibungen und so weiter mit reinkommen. Deswegen da immer auf die FFO und die AFFOs dann schauen und da... Es war in Ordnung, aber mit Sicherheit jetzt auch nichts, was für Begeisterung gesorgt hat, dementsprechend ja, nachvollziehbar.
Was ich gerade noch gesehen habe, wurde ja so ein bisschen auch die Guidance gesenkt beim FFO per Share von $4.19 bis $4.28 auf $4.16 bis $4.21. Also auch nee, ist nichts Dramatisches, aber ja, es sorgt halt dafür, dass die Aktie ein bisschen zurückgesetzt hat. Aber ich stand ja auch dieses Jahr schon mal viel tiefer. Ich glaube, wichtiger war jetzt zuletzt auch, dass die Anleiherenditen wieder so anziehen, was natürlich auch immer Druck auf den ganzen Sektor ausübt. Also ja, gucken wir mal, ne, wie es da weitergeht. Ich habe sie ja auch im eigenen Depot als kleinen Disclaimer. Aber da bin ich auch ganz entspannt. Ne? Die bewegt sich ja eher nicht ganz so stark.
Genau, ja. Und dann müssen wir natürlich über Palantir sprechen. Aktuell kennt die Aktie tatsächlich kein Halten mehr. Also das ist Wahnsinn, wie die gelaufen ist. Und man muss auch sagen, dass sie jetzt schon wirklich zum zweiten Mal in Folge wirklich sehr starke Zahlen präsentiert hat. Man muss es aber immer unter dem Aspekt auch sehen, also bewertungstechnisch laufen wir da jetzt mittlerweile schon so ein bisschen in Absurditäten dann rein, aber es ist jetzt auf jeden Fall wieder ein anderes Thema. Das soll die wirklich starken Zahlen nicht schmälern, denn man konnte erneut zulegen beim Wachstum. Der Umsatz ist um 30% gewachsen, also da musst du aktuell wirklich lange suchen, um ein Unternehmen zu finden, das um 30% wächst, und vor allem die US-Umsätze sind hier sehr stark gewesen. Alleine dort konnte man um 44% wachsen. Und was mit Sicherheit vom Markt sehr positiv aufgenommen wird, dass vor allem eben ihr Commercial-Geschäft immer weiter wächst. Also 54% im US-Bereich, das ist schon wirklich enorm stark. Auf Jahressicht hingesehen und sogar auf Quartalsebene sind sie zweistellig gewachsen hier, also 13%. Und auch die Regierungsaufträge in den USA 40% plus und auf Quartalsebene 15% plus. Sie haben 104 Deals geschlossen, die über $1 Million wert waren. Und man muss jetzt dazu sagen, sie werden jetzt halt tatsächlich wirklich immer profitabler. Also das ist ja was, was man ihnen lange angekreidet hat, dass sie ja fast 2 Jahrzehnte operativ tätig waren, ohne dass man hier eben mal was Positives in der Bottomline gesehen hat. Da haben sie jetzt wirklich ordentlich Gas gegeben, wie man so schön sagt. Also an sich hat es ordentlich alles ausgesehen. Die Umsätze sind von 558 auf 726 Millionen angewachsen. Die Kosten der Umsätze, die sind diesmal aber tatsächlich auch recht stark gestiegen. Das war ja so zuletzt immer so ein ganz großer Pluspunkt von ihnen, also weshalb sie jetzt auch so schnell dann tatsächlich so in die Profitabilität dann gekommen sind. Aber diesmal sind auch die Cost of Revenue ordentlich gewachsen von 108 Millionen auf 146,6 Millionen. Gross Profit ist damit von 450 Millionen auf 579 Millionen angewachsen. Aber dafür sind die Total Operating Expenses nur gering, also im Gegensatz zum Umsatz gewachsen, ein bisschen mehr als 10%, also von 410 auf 465 Millionen. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass das Income from Operations sich fast verdreifacht hat. Also sie haben vor allem im Bereich Research Development nicht viel mehr ausgegeben als im Vorjahr. General Administrative ist auf einem ähnlichen Niveau geblieben. Das Einzige, wo sie wirklich deutlich zweistellig nochmal zugelegt haben, ist bei Sales and Marketing gewesen, aber das können sie sich aktuell auf jeden Fall leisten, dass sie da Gas geben, vor allem wenn sie eben bei den anderen beiden Bereichen so auf die Kostenbremse getreten sind. Und damit haben sie das Net Income jetzt auf Jahressicht hingesehen verdoppelt von 73 Millionen auf 149 Millionen. Und jetzt kann man auf jeden Fall halt auch sagen, dass das jetzt tatsächlich ein Punkt ist oder dass sie jetzt da ein Ziel erreicht haben, wo man jetzt nicht mehr die ganze Zeit diese Tricks reinmachen muss, wie sie es gesagt haben. Ich weiß nicht, wo sie das erste Mal Gap, Net Income positiv waren. Also ich glaube, es wurde fast 40 Mal erwähnt in der Präsentation und das halt, obwohl es zu größten Teilen aufgrund von Zinseinnahmen zurückzuführen war, das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und der zweite Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, was ich ja immer angekreidet hatte. Die Net Dollar Retention ist erneut gewachsen und zwar sind sie jetzt hier wieder bei 118% angekommen. Also der Verlauf ist wirklich sehr stark gewesen. Sie waren ja mal, also sie haben bei Tracking-Beginn sozusagen, also bei ihrem IPO Ende 2021, sind sie mal bei 131% Net Dollar Retention gewesen. Die ist bis zum Jahr 2023 auf 107% runter. Und jetzt gab es zuletzt 4 Steigerungen in Folge auf 108, auf 111, auf 114 und jetzt auf 118%. Und das sind wirklich sehr starke Nachrichten, wie man sagen muss, ja. Negativ bleibt weiterhin die wahnsinnig hohe Verwässerung, die sie haben. Also das ist ein Thema, das wird sie mit Sicherheit noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber unter dem Strich kann man sagen, sehr starke Zahlen. Die Frage ist natürlich nur, wo geht das Ganze noch hin? Weil da jetzt davon zu sprechen, dass da bewertungstechnisch noch nicht viel oder nicht alles mit dabei wäre aktuell, schwierig. Und zum anderen muss man auch sagen, wenn man sich mal so in die Insider-Käufe reinschaut, beziehungsweise Käufe findest du fast gar keine, sondern es wird auf der ganzen Ebene im Prinzip verkauft. Das sind auch noch so Sachen, die man vielleicht mal erwähnen sollte, aber die Zahlen an sich sehr gut gewesen auf jeden Fall.
Ja, sorry, ich bin hier gerade noch ein bisschen, wir haben ja jetzt hier schon 7.30 Uhr, Tesla ist 13% im Plus. Muss ich mal gerade ein paar Gewinne eintüten. Ich könnte gleich auch noch was zu Palantir sagen. Also Bewertung hier ganz kurz. Ich habe gerade geschaut, 122 Milliarden bei einer Umsatzguidance dieses Jahr, die leicht erhöht wurde, auf knapp 3 Milliarden. Wie krass ist das? Oder wie lange muss ein Unternehmen wachsen, um das zu rechtfertigen? Das ist ja schon brutal, oder?
Ja. Das ist, also ich habe jetzt mal geschaut, die Prognosen der nächsten Jahre liegen aktuell so bei ungefähr 20%, ja, also ja, also bei aller Liebe, also wie gesagt, die Ergebnisse hervorragend jetzt gewesen, die letzten Quartale, aber der Kurs ist halt auch hervorragend auf dem aktuellen Niveau, ja.
Ja, also genau, du hast schon vieles gesagt. Palantir spielt halt perfekt dieses Thema, dass man ein krasser KI-Profiteur ist und dieser Alex Karp, der haut ja auch immer Aussagen raus, ne? Es ist schon krass, aber Glückwunsch auf jeden Fall an alle, die dabei sind. Gestern plus 20% oder plus 22%, ich habe gerade geschaut, vorbörslich, wieder plus 7%. Das ist wirklich absolut krass. Ich glaube, da liegen auch ein paar, die da gedacht haben, okay, mit den Insider-Verkäufen kurz mal runtergehen, liegen ordentlich daneben. Und Alex Karp hat halt jetzt nochmal gesagt hier, während Amerika wieder einmal einen Schritt nach vorne macht, werden unsere Verbündeten und Partner in Europa zurückgelassen. Ihre privaten und staatlichen Institutionen stehen in diesem entscheidenden Moment der Wirtschaftsgeschichte im Abseits. Während die unerbittliche Innovation der US-Unternehmen die globalen Industrien umkrempelt und umgestaltet. Europa muss sich auf die Chancen und Herausforderungen der KI einstellen oder den Ruin riskieren. Ja, also die Europäer können nur mit Palantir überleben, so ungefähr. Und alle sollen hier Abos abschließen und die Software einsetzen. Ja, ist natürlich schon, da ist ein bisschen was der Sprung dran, ne? Dass wir da bei KI extrem zurückhaltend sind und da irgendwie alles verpassen und die Wertschöpfung in den USA geschieht. Das ist schon echt traurig. Aber ja, Palantir, wir hatten es ja schon mehrmals gesagt, dass die letzten Zahlen auch schon gut waren, dass wir
da jetzt auch sagen, wow, okay, ist gut, aber dass die Aktie halt so stark steigt, macht sie halt auch nicht günstiger. Ich weiß gar nicht, ob diese Konsensschätzungen, die ich jetzt hier habe, noch aktuell sind. Da wurde nämlich jetzt erwartet, zum Beispiel für 2026 4 Milliarden Umsatz und ja 1,15 Milliarden Gewinn. Aber wir haben ja jetzt schon eine Marktkapitalisierung von 125 Milliarden US-Dollar fast. Also das ist halt, selbst wenn du jetzt noch 2 Jahre wartest, ja, dann ist dir ist ja das KUV immer noch absurd und das KGV ist auch immer noch weit über 100. Also da muss schon echt nochmal eine krasse Beschleunigung her und der Gewinn sich vervielfachen gegenüber den Konsensschätzungen, damit das kommt. Kann natürlich passieren, aber es ist schon, also da ist halt sehr viel Hype jetzt eingepreist. Aber operativ liefern sie halt auch gut ab, das muss man sagen. Deswegen, also Short gehen würde ich nicht und ja, Glückwunsch, wer hier dabei ist, auf jeden Fall.
Ja, war auf jeden Fall nicht so vorhersehbar. Ich hatte sie ja dieses Jahr tatsächlich eher als Verlierer eingestuft, weil sie ja letztes Jahr schon zu den großen Gewinnern gezählt haben. Hätte ich nicht für möglich gehalten tatsächlich, aber habe ich auch kein Problem damit, das zu sagen. Ich meine, die Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen da ja meine Meinung drüber, da vor allem Alex Karp halt sich ja in schwierigen Zeiten eher wie ein Kleinkind verhalten hat. Das ja, fand ich eben besonders fragwürdig, sagen wir es mal so, ja. Also ich bin gespannt, wie die Story weitergeht auf jeden Fall, ob der Kurs oder beziehungsweise wo er noch hingehen wird. Also die ersten rufen ja schon dreistellige Kurse dann aus, ja, aber ja, es bleibt weiterhin eine spannende Geschichte, aber viele gerade so in den amerikanischen Social Media Kanälen rufen da ja schon so die nächste Tesla dann aus oder der nächste Nvidia Moment bei dem Unternehmen. Der Verlauf zuletzt ist natürlich ordentlich gewesen und was natürlich krass war bei den Insider Verkäufen, da waren natürlich auch einige Optionen mit dabei, das muss man dazu sagen, und die durften die jetzt sozusagen ausführen zu einem Preis von $4.72. Das ist natürlich auf einem aktuellen Niveau, wo man Richtung 50 läuft. Das ist schon sehr attraktiv, kann man sagen. Ja, also zu dem Preis würde ich es auch gerne ausführen, auf jeden Fall. Aber es gab auch andere Verkäufe. Peter Thiel hat extrem viel verkauft in der letzten Zeit, was man zum Beispiel mit dazu sagen kann. Alex Karp selber hat verkauft.
Hunderte Millionen, ne?
Ja, aber ja, also es gab hier wirklich schon auffällig fast nur Verkäufe auf der Seite oder dann eben die Ausübung von diesen
Optionen. Aber wie gesagt, ganz kurz noch, diese Insider-Verkäufe muss nichts Schlechtes sein in den USA. Ne? Nee,
denn klar, ja.
Diese ganzen Optionen, die die haben, irgendwann müssen die halt ausgeübt werden, auch um Steuern zu begleichen und so weiter. Ich erinnere mich immer noch sehr gut damals, als ich Nvidia nicht gekauft habe, weil es so Insider-Verkäufe von Jensen Huang gab für 20 Millionen damals. Und dachte ich, oh, okay, krass, nee, das kann nicht gut laufen, ja. Und seitdem ist die Aktie 10.000% gestiegen. Also das ist halt in den USA normal, ja. Eher sind wichtig Insider-Käufe. Das hat schon eher was dann zu sagen, aber wobei bei Palantir waren die Verkäufe jetzt halt auch sehr kräftig, aber das muss nicht heißen, dass es da schlecht läuft, ja.
Deswegen, also das heißt, dass Jensen Huang schuld ist, dass du keine 10.000% mit Nvidia gemacht hast,
dass wir jetzt hier Podcast machen. Dass ich deswegen ihm nicht habe und mal sehen, ob er antwortet.
Ja, und deswegen musst du jetzt hier Podcast machen, damit du noch irgendwie auf eine andere Weise Geld verdienen kannst, weil du keine 10.000% Nvidia hast.
Ich will auf der Karibik hier chillen, genau.
Genau, ja. Aber ich habe vor einigen Jahren mal, ich weiß noch, dass ich den Kaufbutton schon bereit hatte und habe Nvidia dann nicht gekauft. Das hatte aber tatsächlich eher vernünftige Gründe, weil das ist schon viele Jahre her gewesen. Also das war noch vor, ich weiß nicht, ob es schon 2 Splits mittlerweile gegeben hat. Ja, also da waren sie mal bei $100, das weiß ich noch. Aber ich habe gesagt, ich verstehe halt überhaupt nicht, was sie machen. Ich wusste, dass Nvidia Grafikkarten macht, aber mehr halt eben auch nicht, ja, und hab dann aber tatsächlich eigentlich vernünftig gewesen, hab gesagt, nee, du kaufst sie jetzt nicht, weil
Daniel hat den vernünftigen Grund, er will keine Aktie kaufen, die steigt, gell, das ist sehr
genau, das kommt noch mit dazu, ich habe gesagt, hey, das kann ja jeder mit sowas dann sein Depot boosten, da hab ich gesagt,
ich mach's ein bisschen lieber. Nintendo im Depot dann haben.
Genau, ja, ein bisschen Nintendo, ein bisschen Dollar General ist ja zuletzt gut gelaufen, ja.
Realty Income und Deutsche Post, DHL, hab ich, ja,
damit genau.
wir da habt ihr noch mehr von uns, ne? Dann hören wir nicht so schnell auf.
Genau, ja, weil wenn wir einmal den Volltreffer haben, dann oder wir lassen dann irgendwie so einen Tesla-Bot dann den Podcast machen oder genau. So, ja.
Also. Okay, es gab noch übrigens ganz viele andere Zahlen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich habe hier auch noch tausende Baustellen, ich muss hier noch für uns was schreiben. Hier habe währenddessen hier schon ein bisschen verkauft und so. Also es kamen noch Zahlen von BMW, TeamViewer, Vonovia. Vielleicht nehmen wir an der nächsten Folge am Wochenende noch ein bisschen was mit rein. Ich guck mal jetzt auch, wie die Aktien reagieren gleich. Ich glaube, so die ganz große Überraschung sind nicht dabei. BMW und so weiter sind heute Morgen alle im Minus. Ja, Thema Zölle. Plus es läuft schlecht. Also Autosektor sieht weiter echt übel aus. Tesla plus 13%. Ey, das ist zu geil, muss ich sagen. Freut mich, ja. Tesla nochmal aufgestockt die letzten Tage. Mein US-Depot ist dunkelgrün aktuell mit plus 2%. Das freut mich, ja. Es ist querbeet hier. PayPal im Plus. Was auch krass jetzt noch ist, sowas wie Affirm, SoFi. Also alles hier so Finanzdienstleistungen, wo es ja eigentlich ganz gut lief. Wo jetzt, zumindest die Hoffnung ist Deregulierung. Also SoFi plus 6%. Das ist auch ganz ordentlich, ja. Affirm plus 5%, richtig geil. Amazon ist auch im Plus, die habe ich aber leider gestern verkauft. Ich hätte gestern auch so ein bisschen Risiko rausgenommen, aber ja, ist ja nicht schlimm. Also, dann machen wir mal Schluss, würde ich sagen.
Genau, aber es wird eine sehr volle Folge am Wochenende, so viel können wir schon mal verraten. Also ich glaube nicht, dass wir Zahlen von heute noch mit reinnehmen können, denn am Donnerstag, da ist die High-Growth-Nacht, da sind die ganzen so Tech-Unternehmen mit dabei, Cloudflare, Block, The Trade Desk ist mit dabei, dann haben wir auch Unternehmen, Affirm, die du gerade genannt hast, sind da mit dabei, Airbnb und dann haben wir auch noch heute Abend Arm, Mercado Libre, Qualcomm, also wir müssen uns da wieder ganz genau raussuchen, was da mit dabei sein wird. Deswegen bitte nicht traurig sein, wir können da alle Unternehmen da in gefühlt 2 Wochen ihre Sachen reporten, können wir leider nicht immer alles mit reinnehmen. Wir werden die spannendsten oder die größten Bewegungen auf jeden Fall wieder für euch mit reinnehmen und hoffen, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.